Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer aktuellen Miniserie geht es um Veränderung im weiteren Sinne, nicht nur in Organisation, sondern auch auf persönlicher Ebene. Denn echter Wandel beginnt dort, wo Menschen den Mut haben, sich selbst zu verändern, ihre Haltung, ihre Gewohnheiten und auch ihre Art zu führen. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Laura Bornmann, einer HR-Expertin, Leadership-Coach, Hochschulrätin, Beirätin, LinkedIn-Top-Voice für New Leadership und New Work. Und Laura hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Mit 28 Jahren wurde sie Führungskraft und leitete bei der Rewe in Dortmund die Personalentwicklung für rund 18.000 Mitarbeitenden. Und heute begleitet sie als Coach, Speakerin, Mentorin, Führungskräfte und Startups und auch Organisationen auf ihrem Weg zu einer modernen, menschlichen und nachhaltigen Arbeitswelt. Und was mich bei ihr total fasziniert, ist, dass ja bei Laura ja gelebter Wandel stattfindet, sowohl beruflich als auch persönlich, so habe ich sie zumindest immer erlebt. Und ja, was es ein Stück weit auch bedeutet, Verantwortung früh zu übernehmen, sich neu zu orientieren und eigene Überzeugung immer wieder neu zu hinterfragen, das möchte ich so ein Stück weit jetzt beleuchten in dem heutigen Gespräch. Und ja, ich spreche mit Laura auch über persönliche Veränderung, wie die gelingen, welche Haltung es vielleicht auch dafür braucht, damit quasi auch echte Transformation funktioniert. Und ich glaube, der funktioniert und beginnt immer beim einzelnen Menschen selbst. Und Laura, herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei bist.
Ja, Christoph, ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen. Und ich muss jetzt nochmal eingangs sagen, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, aber ich kannte dich schon viel länger, weil damals in meinem Team waren einige Studierende, die bei dir in den Vorlesungen waren, und die haben immer gesagt, das ist der coolste Professor überhaupt. Ja. Und dann war ich total dankbar, als ich dich mal kennenlernen durfte. Also das muss ich jetzt eingangs mal sagen. Und
das war lieb von dir.
Wieder. Von daher, so schön, dass wir heute sprechen.
Ja, total. Also ich habe mich auch total darüber gefreut, dass du die Zeit nimmst, einfach so deine Learnings mit uns zu teilen. Denn ich glaube, wenn ich mir so deine Biografie angucke, die beeindruckt ja total und zeichnet aber auch so ein bisschen so den Umgang mit persönlichem Wandel. Ich habe dich so erlebt, dass du irgendwie manchmal so gefühlt auch angstfrei bist, was so Veränderungen betrifft, und einfach so den nächsten Step machst und da wieder den nächsten Step machst und auch irgendwie so leicht mit Verantwortung umgehst. Aber das mag auch sicherlich nur der Eindruck sein. Und innerlich sieht das dann vielleicht auch anders aus. Aber genau darüber zu sprechen, finde ich total spannend. So, also was glaubst du, hat dich dazu befähigt, irgendwie immer so mutig zu sein bei Veränderungen? Oder hat Veränderung vielleicht auch gar nichts mit Mut zu tun, sondern irgendwie was mit äußeren Gegebenheiten, auf die man sich einstellen muss? Wie würdest du das so sehen, Laura?
Genau, also ich glaube, Veränderung, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, irgendwie es verändert sich alles immer schneller, sowohl irgendwie im Privaten, im Beruflichen, also überall. Und ich glaube tatsächlich, mittlerweile bin ich wahrscheinlich schon mutiger geworden, aber das war ich nicht immer so. Und ich glaube, auch nicht überall. Und ich glaube, bei mir war so ein bisschen der Kern, wenn ich das mal so rausstellen müsste, war der Kern, dass ich mutiger sein kann, dass ich, ja, tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich irgendwann, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und irgendwann verstanden habe, was macht mich aus, was kann ich wirklich gut, vielleicht besser als die meisten anderen, und wo möchte ich einen Unterschied machen. Und das wusste ich lange nicht. Und für mich war es so, als ich das wusste, konnte ich irgendwie mutiger sein. Da konnte ich auch mutiger zu meinen Schwächen stehen. Weißt du, früher habe ich immer gedacht, ich muss alles vertuschen, wenn ich was nicht kann, beziehungsweise muss irgendwie alles können. Und jetzt kann ich selbstbewusst sagen, okay, was kann ich richtig gut, aber was kann ich auch nicht gut? Und das hat mir schon geholfen.
Und ich ganz toll, vielen Dank fürs Teilen. Was würdest du da sehen, Laura? Ist es dann eher so persönliche Stärken, also dass man irgendwie bestimmte Dinge gut kann, oder sind es eher innere Haltungen, die einen besonders kennzeichnen, also dass man besonders offen auf Veränderungen reagiert oder dass man irgendwie gut kommunizieren kann und irgendwie guten Kontakt herstellen kann mit anderen Menschen, oder ist es dann eher sowas, was man lernt? Also sind das erst Kompetenzen oder sind das eher so innere Haltung? Was würdest du da sagen oder was würdest du da für dich sehen?
Ich glaube wahrscheinlich, es ist eine Kombination. Also irgendwie, vielleicht will das mal ein bisschen bildlich machen. Ich habe, genau, wir haben ja gerade von Veränderungen gesprochen und es gibt ja immer wieder, jeder Mensch hat unterschiedliche Themen im Leben, die halt wirklich Veränderungen mitbringen. Und bei mir ist tatsächlich eine Sache, die jetzt noch nicht so lange her ist, ist die Geburt unserer Tochter. Und da ist zum Beispiel, deswegen passt es, finde ich, ganz gut, dass ich immer sage, ich möchte, dass wir unsere Tochter mutig erziehen. So, und das ist deshalb so, weil ich, also deswegen glaube ich, dass sowas wie Sozialisierung und Erziehung auch eine große Rolle spielt. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Oft, häufig ist immer noch so, wie wir Mädchen erziehen und Jungs oder dann Frauen und Männer. Und das habe ich bei mir so erlebt, weil ich wurde eher sehr sicherheitsorientiert erzogen. Also okay, werd mal Lehrerin, das hat mir mein Papa empfohlen. Du hast einen sicheren Job, da kannst du dich um die Familie kümmern. Das meint er nicht böse, sondern er meint das eigentlich, ne, mit einer Fürsorgehaltung. Hey, ne, da bist du irgendwie sicher. Und das merke ich ganz extrem, dass ich mir quasi diesen Mut hart erarbeiten musste, während ich eine andere Freundin habe, die Unternehmerin ist, die irgendwie direkt nach dem Abi ein Unternehmen gegründet hat. Das ist ja schon interessant, weil die wurde ganz anders erzogen. Da hat der Papa immer gesagt, hier, du kannst alles schaffen und wenn du das willst, dann schaffst du das und so. Und die ist einfach, die hatte das schon mehr mitbekommen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Von daher glaube ich, man kann, wenn man möchte, man kann es sich dann erarbeiten. Es ist auch eine Fähigkeit. Ne? Man kann Mut irgendwie auch lernen, mutig zu sein. Aber ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Themen und wenn man so erzogen wurde, hat es schon, glaube ich, einen großen Vorteil.
Ja, glaube ich auch. Also der Ulrich Oevermann ist ein Soziologe, den liebe ich ganz doll, aus Frankfurt, und der spricht in dem Kontext immer so von strukturellem Optimismus. Also, dass man quasi Kinder dazu befähigt, irgendwie so einen strukturellen Optimismus aufzubauen. So im Zweifel geht alles gut. Das ist so die Grundeinstellung.
Das ist doch auf jeden Fall. Das ist doch, wir haben gerade über die Herausforderungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, in dem Land, wirtschaftlich und so. Das ist so ein großer Schlüssel, wirklich schon. Und da müssen wir früh anfangen. Wir können jetzt über das Bildungssystem sprechen, das ist ja die Voraussetzung, da bist du ja auch unterwegs, ich ja auch, ne, als Hochschule. Ja. Aber wir können so viel da tun und ich glaube, da ist ein Riesenschlüssel.
Ja, glaube ich auch. Also das ist richtig toll. Geile Energie auch, weil ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, in Kombination mit sowas wie Offenheit, also einfach Dinge zu erkennen, die einfach irgendwie gerade in der Veränderung sich begeben, weil wir einfach sehr routinisiert auch wahrnehmen zum Teil. Aber da sind wir sozusagen schon zu zweit. Und wenn ich das so ein bisschen übertrage, auch so auf Organisation, wenn wir Menschen ermutigen wollen, in die Veränderung zu gehen, dann hat das ja auch, wenn wir da so Parallelen auch zu Sozialisation ziehen, ja was mit Zeit zu tun. Und da stellt sich so die Frage, ja, lohnt sich das, also für die Organisation auch so eine lange Perspektive in der Entwicklung quasi mit den Mitarbeitenden einzuschlagen, obgleich ja irgendwie so die Haltwerkszeiten von Mitarbeitenden ja auch irgendwie sinkt. Also im Sinne von, wie kann es lohnenswert gestaltet werden für so eine Organisation, genau sowas wie Optimismus und Mut und Lust an Veränderung in die Köpfe zu kriegen, weil ja, das ist ja schon so eine Haltungsänderung, oder?
Ja. Also ich glaube, bei ganz vielen Themen ist es auf jeden Fall, es fängt bei der Haltung definitiv an, ne? Beim Mindset, bei der Haltung. Und jetzt kann man natürlich, da gibt es verschiedene Ansätze. Da bist du wahrscheinlich auf der theoretischen Ebene noch viel tiefer im Thema und auch auf der praktischen wahrscheinlich als ich. Aber ich bin der festen Überzeugung, das eine bedingt ja auch das andere, ne? Also man merkt ja auch, finde ich, manchmal so in Gruppen, in Teams oder auch in Führungsteams, wenn du da mal eine Person hast oder auch mal zwei Personen, die das mal ganz anders sehen und irgendwie, ne, man kann ja auch Menschen mitnehmen, inspirieren für neue Themen. Das kann so viel verändern, so. Und so veränderst du dann insgesamt auch auf der Organisationsebene ja auch Dinge. So, ne? Also deswegen glaube ich, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber du hast mich gefragt, ich glaube tatsächlich auf die Haltung, das ist wirklich entscheidend. Schauen wir uns mal, ich setze mich ja sehr stark für eine neue Art zu führen ein, ne? Und genau. Weil ich glaube, wenn Führungskräfte mit einer ganz anderen Haltung erstmal rein, ich glaube, das ist wirklich die Voraussetzung, dass ich die Haltung habe, grundsätzlich möchte jeder Mensch erstmal, es kann sein, dass es einige Menschen, die wirklich faul sind, die das nicht wollen, aber grundsätzlich, die meisten Menschen wollen einen Beitrag leisten, die wollen was verändern, die wollen Anerkennung so und die wollen, ne, irgendwas gestalten. Wenn ich mit dieser Haltung reingehe, dann verändert sich auf einmal sehr, 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 sehr viel, weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Führungskräfte, das kann sein, weil sie das wirklich denken, vielleicht projizieren sie auch eigene Unsicherheiten auf das Team, ne, aber ich lerne viele Führungskräfte kennen oder früher war es oft so, auch heute noch, dieses, naja, die wollen sich doch nicht weiterentwickeln, die wollen einfach nur ihren Job machen und mehr wollen die nicht und so. Hm. Und ich glaube, diese Haltung, die bremst schon alles andere. So, wenn ich da reingehe und denke, ja, eigentlich wollen die was verändern, die wollen sich weiterentwickeln, dann verändert, weißt du, es ist so ein bisschen, dann verändert sich plötzlich auch was. Von daher, da gibt es viele Ansatzpunkte, was wir heute anders machen können.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Da freue ich mich ja einfach auch so, deine Expertise anzuzapfen, weil ne, du setzt dich da für eine andere Art der Führung ein. Oder dass wir sozusagen auch ja Gruppen und Teams in der Steuerung irgendwie anders denken sollten. Und du gehst auch wirklich immer viel mit dem Thema rein, Stärken und starke Gemeinschaften bilden. Sind das so Schlüsselpunkte, damit Menschen auch ja irgendwie proaktiv auch Verantwortung in Veränderung übernehmen? Oder was wäre so für dich ein Rat auch an junge Führungskräfte oder auch an alle Führungskräfte, ne, ist gar nicht so differenziert. Was braucht es da auch vielleicht an innerer Haltung, an innerer Einstellung, damit das gut gelingt?
Also, dass sich Menschen verändern, meinst du? Oder,
ja, genau, dass die irgendwie dafür offen sind, dass die Lust haben, dass die, was du sagst, so ein bisschen ja die Möglichkeiten haben, sich zu gestalten, dass sie ja vielleicht auch so Momente haben von Wertschätzung, von Selbstwirksamkeit, von also ne, das sind ja so Faktoren, glaube ich, die helfen könnten, aber wie würdest du das sozusagen aus deiner Beobachtung sehen?
Also meine Wahrnehmung ist auch, ist es, glaube ich, natürlich ist es dann auch wieder je nach Herausforderung, je nach Branche und so individuell, obwohl eigentlich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, sind die Themen oft auch, sind es auch oft universelle Lösungen, ne? Also weil irgendwie Menschen, wir ticken irgendwie auch ähnlich. Also ich glaube, es sind zum einen, wir sprechen oft darüber, und das ist ja bei euch auch ein Riesenthema, psychologische Sicherheit, ne? Also und damit ist so dieses Thema irgendwie Vertrauen, ist auch dieses Thema, wir reden ja auch von Fehlerkultur. Ich finde, Lernkultur ist ein besserer Begriff, aber so dieses Gefühl, okay, also ich kann zu Fehlern, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, halt ist Fehler auch nicht der richtige Begriff, sondern ich habe mal was Neues ausprobiert. Heute müssen wir ja schnell sein, es geht um Geschwindigkeit, wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Von daher geht es darum, mal zu experimentieren, so zum Brecher, Neues auszuprobieren und dann können Dinge funktionieren und Dinge auch nicht funktionieren. Aber das müssen wir einkalkulieren heute. Und dann muss es möglich sein. Und dann kommt es wieder auf den Menschen an, dann im Kern auch um die Führungskraft. Kann ich auch mal sagen, ne, ich habe hier was ausprobiert und das ist hat nicht funktioniert. So, so habe ich das Vertrauen, auch mal Dinge anzusprechen, ne, grundsätzlich, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Oder habe ich das Gefühl, hey, ich bin irgendwie gut, so wie ich bin mit meinen Stärken und das ist okay, wenn ich auch Schwächen habe und solche Themen. Ich glaube, das ist ein Kern natürlich. Dann sowas wie gemeinsame Werte. Ich finde, das ist auch entscheidend. Ne? Was ist eigentlich unser Wertekompass oder Verständnis auch von der Zusammenarbeit? Ich glaube, das ist entscheidend, aber auch sowas wie heute transparente Kommunikation, auch ehrliche, authentische Kommunikation. Ich finde auch in dem Rahmen übrigens auch Führungskräfte, die sich auch selbst, ne, da spreche ich ja oft von, irgendwie auch mal verletzlich zeigen, weil ich habe irgendwann rausgefunden, ich habe ja Anfang 20-Jährige, ich habe immer gedacht, oh, ich möchte Führungskraft werden, ich finde es toll, ich bewundere die Führungskräfte und habe immer gedacht, ich kann das aber nicht werden aus verschiedenen Gründen, aber ich habe immer nach außen gedacht, alle Führungskräfte sind perfekt, sind super intelligent, machen keine Fehler und das ist ja nicht so, das weiß ich heute auch und da auch mal authentisch zu sein, auch mal drüber zu sprechen, sich selbst, weil wir am Ende schaffen wir Vertrauen, darauf kommt es heute und in Zukunft noch mehr an, weil die Welt viel komplexer wird, auch in Arbeitsbeziehungen. Wie schaffe ich eine echte Verbindung? Also ich sage so ein bisschen, also ich weiß, das polarisiert jetzt ein bisschen, aber wie kann ich es schaffen, vielleicht irgendwie eine Verbindung aufzubauen, als wäre mein Mitarbeiter irgendwie mein bester Freund? Und da geht es jetzt nicht darum, muss nicht mein bester Freund werden. Es geht am Ende natürlich um Leistung, auch um Bewertung. Aber diese Haltung zu haben, hey, mir ist das wichtig, der Mensch ist mir wichtig, mich interessiert, was ihn gerade bewegt, auch persönlich. So, weil am Ende, weil natürlich Führungskräfte haben eine Verantwortung, müssen am Ende, es geht auch um wirtschaftliche Ziele. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich das doch weiß, wenn ich den Menschen kenne, ich weiß, was ihn motiviert, ich weiß auch, was ihn gerade bewegt. Am Ende, wenn ich das weiß, kann ich darauf eingehen. Und am Ende ist es so, dass diese Person dann viel bessere Leistung bringen kann, wenn ich darauf eingehen kann, als wenn ich das nicht weiß. So, von daher glaube ich, das spielt eine große Rolle. Und sowas wie, aber auch auf der strukturellen Ebene, sowas wie klare Verantwortlichkeiten und Rollen, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Ja, auch die ganzen Punkte finde ich super cool. Also auch das Thema Lernräume, das Thema gemeinsame Ausrichtung, das Thema Ehrlichkeit finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig und auch interessant zu beobachten in den Gesprächen, dass das Thema Ehrlichkeit und auch Nahbarkeit, ja. Was in den letzten Monaten viel stärker auch nach außen getragen wird, sehr selbstbewusst auch nach außen getragen wird, wenn ich mit neuen Vorständen spreche, dass sie sagen, Mensch, ich positioniere mich anders, und zwar eher nahbar, sehr transparent und ehrlich, und das irritiert jetzt erstmal den einen oder anderen, aber ich glaube, dass ich darüber so ein Stück weit mehr Authentizität entwickeln und einfach echter sein kann und dass darüber dann auch einfach, was du auch sagtest, so das Thema Vertrauen sich
wächst. Ja, die Menschen, ne, folgen diesen Menschen. Wenn ich mich mit Menschen identifizieren kann, denen folge ich, wenn das irgendwie Vorbilder sind, wenn ich denke, weißt du, wenn ich denke, die Führungskraft ist perfekt, die weiß immer alles und so weiter, dann kann ich mich mit dieser Person nicht identifizieren, dann ist die irgendwie so weit weg von mir, aber wenn ich denke, sowas wie, du, zum Beispiel Christoph, du bist ja ein gutes Beispiel, du hast irgendwie, was du alles erreicht hast, dann bist du irgendwie noch Prof und machst hier noch tausend andere Themen und trotzdem, weiß ich nicht, ist dir, wenn du mir mal sagst, oh, da ist mir mal ein blöder Fehler unterlaufen, dann denke ich mir, ja, cool, okay, der hat so viel erreicht, aber der macht auch Fehler. Wow, krass, dann kann ich das ja vielleicht auch. Weißt du, und darum geht's irgendwie heute. Ich finde trotzdem interessant die Beobachtungen, die du hast, weil ich nehme eher, gerade ist ja so ein bisschen wieder, haben wir auch schon drüber gesprochen, es geht wieder so ein bisschen zurück in vielen Bereichen, es geht wieder mehr um Kontrolle, mehr so alte Mechanismen, die eigentlich ja keine Lösung bieten für die heutigen Herausforderungen, aber wo man glaubt, okay, es hat früher ja geklappt, also muss jetzt auch klappen. Das ist interessant. Ich finde es gut, dass es diese Frauen gibt, die die sagen, okay, ich muss kein besserer Mann sein in dem Sinne, weil die kennt man ja von früher noch, die sich anpassen, was ich auch verstehen kann, weil es früher so gefordert war. Wir brauchen genau diese, weil wir Frauen haben auch ehrlicherweise, ich will das nicht so in Stereotypen argumentieren, aber aus verschiedenen, durch Sozialisierung, Erziehung auch, aber auch durch viel Care-Arbeit, haben wir Frauen natürlich auch Skills, die einfach auch entscheidend sind heute in Führungsrollen.
Genau, also und das finde ich ganz wunderbar, dass du das sozusagen auch nochmal nach vorne schiebst, denn ich glaube auch, dass diese Beobachtung, dass viele Leute sozusagen in alte Muster zurückfallen, ist, glaube ich, so ein Grund, weil man irgendwie nichts anderes mehr denken kann, weil man auch keine inneren Kapazitäten mehr hat, Dinge neu auszuprobieren, weil man einfach
Angst getrieben ist. Genau, aber das kann man ja, das hat man mal gelernt.
Genau, genau. Ja. Und das hat mal vor 10 Jahren funktioniert, aber die Welt dreht sich ja Gott sei Dank weiter. Und solche Mechanismen wie Hierarchie resoniert halt auch gerade bei jüngeren Generationen viel weniger. Und da ist schlägt einfach Attraktivität, Loyalität. Und deshalb ist es, glaube ich, total klug, sich da nochmal zu erweitern und auch einfach andere Einstellungen ins Schaufenster zu stellen und auch ganz bewusst zu sagen, damit unterscheide ich mich von anderen Kollegen auf der gleichen sozusagen Führungsebene. Und was ich auch total spannend finde, ist auch nochmal zu gucken, so dieses Thema, wie komme ich persönlich weiter? Also sich so eine Frage auch zu stellen, zu gucken, wie kann ich da für mich mehr Verantwortung übernehmen in dem Prozess oder wie kann ich sozusagen mich selber in meinen Potenzialen unverstellt zeigen? Ne? Und ich glaube, dass da gerade diese Unverstelltheit und dieses direkt dran sein und dieses Hochempathische ist einfach was, was für viele Leute hochattraktiv erscheint. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit Menschen zu arbeiten, die dann zum Beispiel einfach auch viel über sich selber lachen können, weil sie einfach irgendwie viele Sachen verbaseln und nicht hinbekommen, das macht dann irgendwie menschlicher und zeigt auch so einen, also einen besonderen Umgang mit Stress, weil darüber hatten wir auch am Anfang doch schon gesprochen, im Vorgespräch, ne, dass wir schon beobachten, dass die Leute so mit der Dynamik und der Komplexität Herausforderungen haben und dann kaum noch Zeit haben zu atmen.
Genau, wir haben es nicht gelernt. Wir müssen anders, wir brauchen andere Kompetenzen. Eigentlich können wir jedes System heute neu denken oder müssen wir neu denken. So, und wir lernen das aber nicht, auch Resilienz und so. Das ist, wir sagen das so leicht, aber irgendwie in der Schule so richtig bringt es uns keiner bei. Dann in Unternehmen, das machen wir mal vielleicht ein Seminar, aber es ist wirklich, wir müssen da heute eine ganz andere, wir müssen heute viel mehr für tun, dass wir klarkommen in dieser Welt, weil du sagst ja auch richtig, mentale Belastung. In den letzten 10 Jahren, es hat sich eh alles verdoppelt, es wird immer mehr. Ja. Wir alle kennen ja Menschen, also ich kenne es an mir auch. Es finde ich manchmal auch irgendwie blöd, dass ich so irgendwie gestresst bin und sage, oh, jetzt habe ich schon wieder 2 Wochen gebraucht, um hier auf die Nachricht zu antworten, aber es ist gerade einfach so viel und ich weiß manchmal gar nicht, wie ich da hinterherkomme. So, und da brauchen wir ganz andere Fähigkeiten, um in dieser Welt klarzukommen. Total.
Ja, Ja, wie guckst du drauf? Das beobachte ich auch gerade und da hätte ich gerne mal so deine Perspektive. Wir können uns zum Beispiel ja auch irgendwie durch künstliche Intelligenz einfach auch eine Entlastung sozusagen bereitstellen. Beobachte aber auch viele, die da noch unschlüssig sind oder irgendwie sowas auch ängstlich drauf gucken.
Ja.
Wie blickst du drauf?
Ja, ein sehr komplexes Thema. Also KI wird alles verändern, definitiv. Und das wird auch nicht mehr wie frühere Transformationen ewig dauern. Ne? Also so, okay, gucken, warten wir mal, bis sich das durchsetzt. Dann vergehen mal 10 Jahre und so, sonst wird alles viel schneller. Und das überfordert uns natürlich. Ich glaube, es war schon immer so, die Spezies oder die Person, die sich gut anpassen und die und dieses wirklich, deswegen spreche ich so gerne mal von Veränderungsbegeisterung, die wirklich es irgendwie schaffen, die Chancen der Veränderung zu sehen, die verstehen, okay, es kann ja auch Vorteile haben. Die haben einfach einen wahnsinnigen Vorteil. Und ich glaube, diese Haltung, da ist wieder das Thema Haltung, dieses, also es liegt einmal die Chance in was Neuem und in der Veränderung. Und für jede Herausforderung gibt es auch eine Lösung. Aber es ist eine andere Lösung als die, die wir kennen. Von daher müssen wir Dinge ausprobieren. Sehe ich das ganz genauso. Und wir haben ja, also wenn wir uns KI angucken, jetzt bin ich keine KI-Expertin, aber ich beschäftige mich natürlich viel damit, weil es die Arbeitswelt sehr stark beeinflusst. Und natürlich auch persönlich. Hat es natürlich wahnsinnig viele Risiken. Natürlich, da brauchen wir Lösungen für definitiv. Aber es hat natürlich ganz viele Chancen. Ne? Wir haben beide darüber auch schon gesprochen, dass uns KI auch viele lästige Arbeiten abnimmt. Ne? Viele Arbeiten, die überhaupt nicht wertschöpfend sind, die uns auch keinen Spaß machen. So. Und dass wir dann wieder uns viel mehr auf das fokussieren können, was irgendwie wirklich einen Unterschied macht, wo wir vielleicht so, weißt du, dieses irgendwie in einen Flow-Zustand kommen, wo wir wirklich Sinn erleben, was uns auch Spaß macht. Da müssen wir auch drüber sprechen, weil am Ende das Leben ist ja auch dafür da, einfach irgendwie, um ne, irgendwie was Sinnhaftes zu tun, aber auch um um ein schönes Leben zu haben, um dann wieder vielleicht Zeit zu haben mit Menschen, die uns wichtig sind, mit der Familie. Aber gefühlt ist es ja gerade so irgendwie, vielleicht gewinnen wir irgendwo mehr Zeit, aber so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Christoph. Ich versuche das zu priorisieren, aber irgendwie, wir entfremden uns trotzdem immer mehr. Also eigentlich müssen wir jetzt die Zeit nutzen, um wieder mehr zueinander zu finden und zu kommen. Und eigentlich wünsche ich mir genau das, und da hat KI natürlich wahnsinnig Potenzial. Wir können das sehr, sehr positiv auch sehen.
Ja, und ja, ich glaube auch, man nutzt die gewonnene Zeit unmittelbar, um andere Dinge dann nach vorne zu schieben. Und ich glaube, da nochmal zu verstehen, okay, wie kann ich mit dem gewonnenen Produktivitätsvorteil irgendwie auf meine persönlichen Bedarf nochmal stärker zu fokussieren oder einzubinden, finde ich auch total interessantes Learning. Aber ich glaube, das ist auch so ein Indikator so für die hohe Dynamik, die wir gerade erleben, dass wir sofort diese freien Ressourcen sofort nutzen, um andere Dinge, die auch klug sind und die von uns vielleicht auch erwartet werden, sofort wieder zu befriedigen. Und das stresst, glaube ich, so durch, weil wir wenig in so einen Ruhemoment kommen, wenig in so einen Erholungsmoment kommen. Und wir sehen das ja einfach auch in den Zahlen, dass so das Thema psychische Belastung, das Thema innere Kündigung einfach Faktoren sind, die gerade sehr stark steigen und wachsen und zunehmen. Und das natürlich gerade im Hinblick auf Veränderungsbegeisterung nicht ideal, Und
Nee, Christoph, sehe ich genauso. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich das, wo ich wirklich auch ein bisschen mit Sorgen drauf gucke, weil das ist so, und gleichzeitig werden wir nicht produktiver. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir sind alle gestresst und haben keine Zeit mehr für irgendwie Dinge, die uns sonst noch wichtig sind im Leben, aber weißt du, wir sind wirtschaftlich erfolgreich und produktiver, dann ist das auch nicht gut, weil da müsste man, weil langfristig ist es, hat es dann auch negative Auswirkungen. Aber das ist halt eigentlich krass, weil wir weil wir einfach seit Jahren stagnieren in diesem Land und nicht produktiver werden. Und das ist eigentlich echt eine Gefahr, finde ich. Also da müsste man eigentlich nochmal drauf schauen. Weil am Ende sehe ich schon, haben wir auch drüber gesprochen, müssen wir die neuen Themen auch nutzen und Dinge auch nutzen und uns weiterentwickeln. Das ist ja wichtig. Und gleichzeitig, wir schaffen es gleichzeitig dabei, da gut durchzukommen, gesund sein und ein sinnerfülltes Leben zu haben. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich Also wo ich auch noch keine Antworten habe, so richtig.
Ja.
Weiß nicht, wie es dir geht.
Genau, geht mir auch so. Also was ich so mitnehme, ist nur so, dass wir ja also so eine Ambiguitätstoleranz stärker aufbauen müssen. Ne? Dass wir so unterschiedliche Entwicklungen, die auch gegenläufig sind oder auch nicht miteinander versöhnt werden können, irgendwie trotzdem parallel sehen müssen und das auszuhalten, diese Widersprüchlichkeit.
Sein, ne?
Genau, beides kann wahr sein. Ja. Und ich glaube, dass das auch super schwierig ist und auch irgendwie uns so ein Gefühl gibt von, wir sind da irgendwie nicht authentisch, weil ich kann ja nicht einmal so sein und kann so sein. Und ich glaube, dass das was ganz Spannendes ist, zu gucken. Ich hätte noch eine Frage, die würde mich wirklich interessieren, auch Laura. Was ich total schön fand, war das Thema Vertrauen und auch das Thema Veränderungsbegeisterung. Das resoniert bei mir total schön gerade. Wie kriegen wir das hin und aufgestellt, auch generationsübergreifend? Also ne, du beschäftigst dich ja auch ganz stark mit jüngerer Generation, was da wichtig ist, aber so mit deiner Expertise, was würdest du uns da, oder was ist so dein Blick darauf, das Thema Vertrauen zu stärken und auch das Thema Veränderungsbegeisterung zu stärken?
Also ich glaube jetzt gerade in Bezug auf, weißt du, ich finde, da kann man jetzt auch lange diskutieren. Hm. Es gibt sicherlich, und du bist da jetzt nochmal von der wissenschaftlichen Perspektive, da gibt es ja auch die einen, die sagen, es gibt gar dieses Thema Generation, da gibt es doch gar keine Unterschiede irgendwie. Mhm. Und dann gibt es die, die sagen, ja, es ist schon so, jede Generation wächst ja vielleicht auch anders aus, wächst anders auf. Also zum Beispiel die jungen Menschen, die zum Beispiel ganz anders mit Technologien groß werden. Ne? Ja. Das beeinflusst natürlich Menschen. Von daher kann man vielleicht schon sagen, okay, die irgendwie, ne, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber die wachsen anders aus. Also sind dann auch tendenziell die Merkmale, ich glaube, so muss man sagen, mit höherer Wahrscheinlichkeit in der einen Generation vertreten als in der anderen. Ich glaube, so kann man schon sagen.
Genau.
Da glaube ich aber wirklich, und das ist wirklich meine Erfahrung, dass es da schon irgendwie Unterschiede gibt in Ansprüchen, in vielleicht auch in Bezug auf Technologie, dass junge Menschen nicht unbedingt Technologie irgendwie kompetenter sind, aber zumindest affiner. Ne? Mhm. Und sie bedienen es vielleicht auch viel intuitiver und so weiter. In ganz vielen Dingen, gibt ganz viele andere Dinge, die vielleicht noch sogar größeren Einfluss haben, als wann ich irgendwie geboren bin. Hm. Meine Erfahrung ist immer, es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als wir denken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel in Unternehmen, dass wir uns da mal, wir reden immer so über, was ist irgendwie eigentlich anders und dann auch sehr pauschal, ehrlicherweise. Also da gibt es ja dieses, die jungen Menschen wollen alle nur noch 4 Tage Woche und nicht mehr arbeiten und sind faul. Hm. Und die Älteren, die wollen sich alle nicht mehr verändern. So, und weißt du, da mal tiefer reinzugehen und mal zu gucken, okay, was ist das Bedürfnis dahinter? Was sind auch die Gründe dahinter? Um dann zu verstehen, irgendwie eigentlich wollen wir, jetzt können wir auf diese Kernbedürfnisse im Arbeitskontext sowas wie Wertschätzung, ja, brauchen wir alle. Wir wollen alle Anerkennung für unseren Job. So, Entwicklung. Wir wollen uns alle irgendwie weiterentwickeln. Das ist meine feste Überzeugung. Das wollen die meisten Menschen. So, und wir wollen alle wertschätzende Führungskraft. Eine Führungskraft, die irgendwie an uns glaubt, uns befähigt, vielleicht unsere Stärken zu sehen, dass wir einfach noch mehr erreichen, als wir es gerade tun. Von daher glaube ich, da mal wirklich tiefer reinzugehen, sich wirklich mal für diese Themen Zeit zu nehmen und dann zu verstehen, hey, so viel trennt uns gar nicht. Mhm. Und dann aber auch zu verstehen, okay, es gibt dann schon auch Unterschiede und die können wir aber nutzen, um als Team, und darum geht es ja in Zukunft, die Welt ist so komplex, diese Einzelkämpfermentalität, die wird in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein, sondern als Team können wir voneinander profitieren. Hey, da ist jemand aus der Elterngeneration, der hat Lebenserfahrung, der weiß, wenn mal eine Veränderung kommt, die haut uns nicht um, sondern da wachsen wir, da können wir stärker rauswachsen. Und aber auch die jungen Menschen, die wirklich einfach affiner sind, die verstehen, okay, ich finde immer ein gutes Beispiel ist hier diese, wie heißt immer diese Dubai-Schokolade, ja, ich habe das voll spät mitbekommen, aber das war so ein TikTok-Trend, so, und auf einmal hat irgendwie Lind und alle haben dann Dubai-Schokolade gemacht, und hätten sie vielleicht die jungen Leute nicht gehabt, die auf TikTok unterwegs sind, wären sie nie auf die Idee gekommen, so, und vielleicht auch eine junge Generation, die oft multitaskingfähig, ne, ob das jetzt alles gut ist, sei dahingestellt, oder viel schneller vielleicht in manchen Dingen unterwegs sind, und wie können wir das, und das wissen wir ja mittlerweile, diverse Perspektiven, diverse Themen, wie können wir das nutzen, das kann ein Riesenhebel sein.
Ja, also vielen Dank, Laura. Und das Ja, kann ich super nachvollziehen. Auch zu gucken, wo, auf der einen Seite, wo sind die Gemeinsamkeiten, die uns quasi in der im Team sozusagen verbinden, und wo gibt's aber auch Diversität, die wir nutzen können, um kluge, nachhaltige Lösungen zu finden, ja, für neue Herausforderungen. Das finde ich irgendwie ganz toll und kann das super nachvollziehen. Und auch nochmal zu gucken, ne, wo gibt es so Gewichte, also unterschiedliche Verteilung vielleicht auch. Und das sehe ich auch ganz klar bei uns in den Daten, ne, dass so wertedivers ausgerichtete Teams einfach erfolgreicher sind als sehr gleichförmig ausgerichtete Teams. Und ja,
wertedivers auch.
Wertedivers. Genau, wertedivers. Ja, also, dass Wertediversität ganz wichtig ist für Produktivität. Also im Umgang
mit. Aber braucht es einen gemeinsamen Nenner? Oder braucht es?
Genau, es braucht dann schon auch was Verbindendes. Also es braucht auch Momente der Verbindung und der gemeinsamen Ausrichtung, wie du es auch sagtest, ne? Wo ist unser Kompass, wo ist unser Wertekompass? Oder auf was committen wir uns hier in der Gemeinschaft? Was wollen wir verändern und auch in welcher Art und Weise und auch vielleicht so ein Stück weit. Wie wollen wir das machen und können wir uns darauf committen, dass wir da sozusagen schon uns auf so ein paar Themen konzentrieren, also was wie Wertschätzung oder eher stärkenorientiert, ne, dass man Argumente irgendwie stark macht und nicht abschwächt und solche Geschichten. Und deshalb passt das total schön zu dem, was du gesagt hast. Und das würde ich mir auch sehr, 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 sehr stark wünschen, damit die Unternehmen, damit die Generationen, damit Europa sozusagen weiterkommt in der Veränderung. Und das ist ja quasi auch immer so das Hauptthema. Und ich danke dir ganz herzlich, Laura, dass du mein Gast heute warst. Und ich glaube, da waren ganz, ganz, ganz viele Punkte drin. Ich höre mir das Gespräch jetzt gleich nochmal in Ruhe an, freue mich da jetzt schon drauf und werde so meine persönlichen Highlights nochmal ins Schaufenster stellen. Und ja, freue mich auf unsere nächste Begegnung, Laura. Und ich glaube, egal auf welcher Bühne du stehst oder egal, wo du Sachen sprichst oder Texte schreibst, es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder, alles von dir zu lesen und aufzusaugen, weil es immer sehr, sehr klug ist aus meiner Perspektive.
Oh, wie schön.
Ja, vielen Dank.
Kann ich nur bestätigen, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und Treffen in Persona dann mal.
Ja, genau. Danke, Laura.
Mach's gut. Bis gleich,
ne? Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
Ja, meine persönlichen drei Highlights aus dem Gespräch mit Laura sind das Thema Selbstbewusstsein und Mut als ersten Punkt. Denn das Gespräch hebt einfach hervor, wie wichtig es ist, sich selbst zu kennen und auch zu verstehen, um mutig Veränderung anzugehen. Und das fand ich total spannend, auch dass Laura ihre Erfahrungen geteilt hat, dass auch Mut erlernt werden kann, indem man sich sozusagen auch auf seine Stärken, aber auch gleichzeitig auf seinen Schwächen bewusst wird und diese dann auch akzeptiert. Das fand ich total schön. Und das Zweite auch nochmal, dass sich die Rolle von Führung verändert, nämlich dass für sie als Führungskraft so die wichtigste Erkenntnis darin bestand, zu verstehen, dass eine positive und eine offene Haltung von Führungskräften entscheidend ist und dass diese Haltung einfach Teams inspiriert und auch motiviert, Veränderung anzugehen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln und das Vertrauen und auch eine Kultur des Lernens sich dabei positiv beflügelt und einfach eine notwendige Voraussetzung darstellt, um Führung auch ganz neu zu denken. Und der dritte Punkt fand ich auch spannend und schön, nämlich das Thema Gemeinsamkeit über Generationen hinweg. So habe ich das jetzt mal betitelt für mich, denn auch so, dass wir trotz unterschiedlicher technologischer Affinitäten und Ansprüche zwischen den Generationen, zeigt, finde ich, das Gespräch mit Laura sehr gut, dass das grundlegende Bedürfnis sozusagen nach Wertschätzung und auch nach persönlicher Entwicklung universell ist und auch Bestand haben wird, so die Überzeugung von Laura, der ich mich auch anschließen kann. Und diese Erkenntnis kann einfach wirklich helfen, auch dieses Thema generationsübergreifende Kooperation, Zusammenarbeit zu fördern und zu stärken. Und diese drei Punkte fand ich wirklich ganz, ganz besonders und schön und habe mich darüber jetzt im Nachgang auch gefreut, dass diese Themen einfach nochmal herausgeschält worden sind. Und habt viel Spaß auch bei den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr habt da immer wieder Lernlust und seid gespannt, kommen auch weitere tolle Gästinnen zu mir, die ja einfach über ihre Veränderung sprechen, wie sie Veränderungen bewerkstelligen, wie es gelingt, sozusagen auch Transformation, Change Management auf ein anderes Level zu heben, aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und das finde ich immer ganz großartig und freue mich darüber, dass die Menschen sich dafür Zeit nehmen, uns dieses Wissen zu teilen. Also, dann bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.